Wir sind jetzt auch dazu übergegangen, unser Pilz nicht mehr zu filtrieren. Auch unser Pilz gibt es jetzt in der naturtrüben Form, was ich persönlich super finde. Es schmeckt einfach, ja, es schmeckt echt gut. Ist echt lecker.
Wir machen ja Bio-Bier. Das ist das, was uns im Prinzip auch von den anderen Kölner Brauereien abhebt. Und wir sind gerade dabei, uns vor allen Dingen dem Thema Nachhaltigkeit sehr intensiv zu widmen. Viele sagen ja immer, ja, Ökospinner. Man muss sagen, das, was wir da gemacht haben, spart uns tatsächlich einiges an Geld ein und sorgt dafür, dass wir einfach deutlich nachhaltiger arbeiten.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishen GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und ein kleines Prosit. Heute dreht sich bei Wirtschaft Köln Unplugged alles um das Thema Bier. Und zwar nicht nur um Kölsch, sondern wir sprechen auch über Pilz, über das Traditionsbier Wies und ja, sogar über Alt. Bei mir zu Gast sind Anna Heller und Steffen Potratz-Heller, die beiden Verantwortlichen der Familienbrauerei Heller in der Rohnstraße. Anna ist ausgebildete Brauerin und Mälzerin und sie hat die Biobrauerei ihres Vaters schon im Alter von 25 Jahren übernommen. Ihr Ehemann Steffen hat einst als Sportstudent in Hellers Brauhaus gekellnert, man lernte sich kennen und lieben und heute ist er Biersommelier und nicht mehr Sportjournalist. Freuen Sie sich auf ein munteres Gespräch darüber, warum Anna Heller den Bügelverschluss zur Chefinnensache erklärt und wie man es anstellt, mit Mut zum Experiment ein neues Bier zu erfinden. Aber wir behandeln auch gleich zu Beginn zwei ernste Themen, nämlich Corona und die den Gastronomen überlassene Entscheidung für 2G oder doch 3G. Und wir sprechen auch über die Probleme des Quartier Lateng, des Studentenviertels, nachdem auf der Zülpicher Straße in diesem Sommer ein junger Mensch in einem Streit erstochen worden ist. Mein Name ist Stefan Merks und ich freue mich nun auf Anna Heller und Steffen Potratz-Heller.
Ja, wir haben heute hier im Rotonda Business Club eine kleine Premiere, nämlich zum ersten Mal, zumindest hier in Köln, ein Doppelinterview. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Also wir würden ganz gerne starten mit ein paar Fragen zum Thema Köln, auch Köln-Bezug. Klassiker natürlich, was ist für euch hier in Köln so der Lieblingsplatz? Wer mag mal loslegen?
Mein Lieblingsplatz ist, ich glaube mein Fädel, also das Quartier Lateng, weil da habe ich alles, ja, gute Gastronomie, einen Spielplatz für die Kinder, einen Park mit einem Biergarten drin und da bin ich gerne.
Also das Studentenviertel sozusagen, da bist du auch, wenn du sagst mein Fädel, das ist auch das, wo du aufgewachsen, geboren bist?
Ja genau, ich lebe da mit kurzen Unterbrechungen, lebe ich da jetzt 36 Jahre. Genau, es ist ein Studentenviertel, aber da trifft sich alles von jung bis alt, also gerade am Radnauplatz, das ist der Park direkt da im Fädel. Und da hat man eigentlich alles und durch die Kinder ist man da auch wirklich viel.
Also eine Urkölnerin, ist das bei dir auch so, Steffen? Und was ist dein Lieblingsplatz hier in Köln?
Ja, das ist bei mir auch so. Ich bin auch Urkölner, allerdings geboren in Porz, irgendwann dann auf die richtige Rheinseite rüber gewechselt. Ich würde dem zustimmen, meins ist auch in der Tat unser Fädel, aber im Prinzip auch eine quasi zweite Heimat, die Üleports. Ich bin Roter Funk und das ist für mich wie eine zweite Heimat und jetzt momentan im Umbau befindlich. Wir freuen uns, wenn sie dann irgendwann fertig umgebaut ist und wir wieder in unser Domizil einziehen können. Das ist im Prinzip neben dem Quartier Lateng die zweite Heimat.
Ja. Dieses angesprochene Quartier Lateng, hat sich das in den letzten Jahren stark verändert? Man liest ja jetzt, also sind jetzt auch einige schlimme Dinge passiert. Im Grunde ist der Charakter dieses Viertels gerade im Wandel. Wie seht ihr das?
Naja, schlimme Dinge sind auch schon vor 40 oder 50 Jahren passiert. Also das war früher auch schon ein Studentenviertel und da liefen dann die Rocker rum und haben sich auch schon mal die Köpfe eingehauen. Dass jetzt auch wieder was Schlimmes passiert ist. Ist natürlich schlimm. Es ist ein Wandel, aber nicht im gesamten Quartier Lateng, sondern eigentlich nur auf 150 Metern auf der Zülpicher Straße. Es tut einem immer selber so ein bisschen weh, wenn man da wohnt und immer direkt dieses ganze Fädel in Verruf gerät und alles schlecht gemacht wird. Es ist tatsächlich nur ein kleiner Teil. Also wie gesagt, es gibt immer noch Ecken im Fädel, wo man ganz normal auch leben kann und das tun wir ja auch. Und ja, es ist ein Wandel und ich bin mal sehr gespannt, wie die Stadt Köln und die Politik darauf reagieren wollen, weil bis dato gab es immer nur viele Gespräche, aber keiner hat reagiert. Und ja, ich denke schon, es muss was passieren, weil wenn es natürlich so weitergeht, besteht natürlich die Befürchtung, dass es nicht bei diesen 150 Metern bleibt, sondern sich wirklich ausweitet auf das ganze Veedel.
Ja, und da seid ihr ja tatsächlich unmittelbar ums Eck, wenn man das mal geografisch sieht, Zülpicher Straße, einmal rum auf die Rohnstraße, Rohnstraße 33, da ist euer Brauhaus. Du würdest also sagen, im Augenblick ist das noch nicht Teil der Partyzone?
Auf gar keinen Fall. Also wir kriegen das zwar mit, wir leben da ja und wir hören das auch, dass da Partyzone ist, aber wie gesagt, wenn man von dieser Zülpicher Straße nur 20 Meter weiter in die Hofstadenstraße oder Heinsbergstraße reingeht oder auch in die Rohnstraße, da sind dann wieder ganz normale Gastronomiebetriebe, wo nicht nur 20-Jährige hingehen, sondern auch wirklich ältere Menschen. Wir haben sehr gute Gastronomie, von allem etwas bei uns im Veedel, also von der Eckkneipe bis zum Sterne-Restaurant haben wir ja nun wirklich alles bei uns. Und also bis jetzt ist es so, dass es einen Teil des Veedels betrifft, aber bei weitem noch nicht alles.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass das ein allgemeines Phänomen ist, was man momentan beobachtet. Man kennt das ja auch zum Beispiel vom Brüsseler Platz, wo es eine ganze Weile und ich glaube auch aktuell wieder etwas intensiver zugeht, also sich Menschen ansammeln, um draußen zu feiern und beieinander zu sein. Und man darf natürlich in der jetzigen Situation vielleicht auch nicht vergessen, dass auch Anlaufstellen für junge Menschen ein Stück weit fehlen. Ne? Die Clubs sind geschlossen, es gibt keine Möglichkeit, sich tänzerisch auszulassen, sage ich mal. Das wird sicherlich auch eine Rolle spielen, aber ich glaube auch das allgemeine Eventisieren, man kennt das ja und sieht das ja, es finden immer mehr und mehr und mehr Events statt und ich glaube auch das trägt so ein bisschen dazu bei, dass die Leute ja hungrig sind, sich zu treffen. Der Vorfall jetzt auf der Zülpicher Straße steht ja sehr hoch in den Medien oder sehr intensiv in den Medien. Das ist ganz, ganz tragisch und hat auch mich persönlich tatsächlich sehr geschockt, also weil es da ja um eine Altersklasse geht, wo man erstmal sagen würde, man rechnet da nicht unbedingt mit, dass da irgendjemand ein Messer zückt. Also mich hat das geschockt, mich hat das wirklich getroffen, weil es im Prinzip 150 Meter weg von unserer Kneipe beziehungsweise unserem Brauhaus als auch unserem Wohnort passiert ist. Und da muss was passieren generell und ich glaube aber, dass dieses Miteinander, was momentan so ein bisschen aus den Fugen gerät, vielleicht auch tatsächlich damit zu tun hat, dass wir in einer besonderen Situation leben, das jetzt schon seit längerer Zeit und man diese gesteigerte Aggressivität durchaus auch in anderen Bereichen mitbekommt. Die Leute sind sehr ungeduldig geworden beim Einkaufen sonst wo, man wird schnell mal irgendwie angepöbelt oder die Leute werden schnell lauter. Ich glaube, auch das spielt da durchaus eine Rolle.
Mhm. Worauf ich da auch mit hinaus wollte, ist ja nicht dieses tragische, singuläre Ereignis, sondern aber auch insgesamt der Karneval zum Beispiel, wo man ja übergegangen ist dazu, diese Bereiche auch abzusperren regelrecht. Und viele Leute decken sich auch so generell natürlich ein mit Bütchenbier sozusagen oder auch anderen etwas härteren Sachen. Und die Gastronomie hat da gar nichts mehr davon. Und das ganze Geschehen verlagert sich mehr auf die Straße und den Bereich vor den Clubs. Ne? Das ist auch in dem Bermuda-Dreieck, da Blue Shell zum Beispiel, die leiden da auch drunter. Ne? Und wie ist da eure Sicht?
Ja, also wir leiden da definitiv drunter, die Gastronomie vor allem. Das liegt aber daran, dass in der Gastronomie enorm hohe Auflagen sind und auf der Straße und für die Kioske keinerlei Auflagen sind. Also man muss sagen, die Außengastronomie muss um 12 Uhr abgebaut werden. Aber es ist ja weiterhin nicht verboten, sein Kioskbier auf der Straße zu trinken. Also da wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Ne? Wir werden wahnsinnig stark kontrolliert, jetzt auch Corona-bedingt. Es gelten Abstände in der Gastronomie, wenn es blöd läuft, bald auch wieder Tests. Oder wir sind schon wieder bei den Tests, geimpft, genesen. Es muss kontrolliert werden, da muss Personal her. Und auf der Straße muss niemand getestet, geimpft oder genesen sein. Da kann man mit hunderter Trüppchen zusammenstehen und es interessiert keinen. Man kann sein Bier am Kiosk kaufen, immer frisch gekühlt. Den Nachschub gibt's die ganze Nacht bis morgens um 6. Ja, das ist definitiv ein Problem. Und zusätzlich wird ja auch gesagt, draußen ist es sicher. Aber wenn die Gastronomie draußen halt nur sehr begrenzt aufbauen darf oder dann auch früh wieder zumachen darf, wegen der Anwohner, das verstehe ich, wir sind selber auch Anwohner, aber die Menschenmassen, die nach 12 auf der Straße sind, die sind mindestens genauso laut, wenn nicht sogar lauter, ja, als die Menschen, die sonst in der Gastronomie sitzen. Und da kräht kein Hahn nach.
Bevor wir gleich zu positiveren hoffentlich Ausblicken kommen, aber würde mich natürlich auch noch interessieren, wie ihr jetzt im Augenblick die Corona Situation meistert. Ihr könnt eure Außengastronomie am Volksgarten, die ist offen, die läuft. Mit wie vielen Leuten könnt ihr da zurzeit rechnen? Mit wie vielen Gästen könnt ihr bewirten?
Ja, wir haben aktuell eine Kapazität von in etwa 45% der normalen Sitzplätze. Also man merkt, da fehlt schon einiges. Es wird trotzdem gut angenommen und das ist auch schön. Wir haben ein sehr positives Publikum, die sich freuen, dass sie uns besuchen dürfen. Das Arbeiten ist, wie eben schon gesagt, mit Auflagen verbunden. Wir brauchen etwas mehr Personal. Wir freuen uns aber auf der anderen Seite und sind tatsächlich auch ein wenig dankbar, dass wir arbeiten können und dass wir auch in dem Zuge vernünftig oder einigermaßen vernünftig arbeiten können. Das Brauhaus haben wir aktuell noch geschlossen. Das war eine sehr bewusst wirtschaftliche Entscheidung. Da wäre nämlich ein wirtschaftliches Arbeiten nicht möglich gewesen. Unabhängig davon leiden wir momentan, wie alle anderen Gastronomen, auch etwas unter Personalknappheit. Das heißt, wir hätten es personell im Zweifel gar nicht stemmen können. Und das dritte Standbein, die Brauerei, die läuft im Prinzip, also war nie wirklich komplett geschlossen, außer im allerersten Lockdown, wo alles zu war. Aber auch da laufen wir jetzt in den Sommermonaten weitestgehend normal und in den Wintermonaten, beziehungsweise jetzt bis zum Juni, sind wir da auch mit in Kurzarbeit und eher unter Halbdampf gefahren.
Also der Kölner Brauerverband hat das ja kürzlich auch bilanziert. Das erste Halbjahr lief grottenschlecht, kann man sagen. Wenn man das Bezugsjahr 2019 nimmt, das ist ja vielleicht sinnvoll, weil das das Vor-Corona-Jahr ist, waren das mindestens 25%, ein bisschen mehr sogar, an Rückgang. Trifft das auch bei euch ungefähr so zu?
Bei uns war es tatsächlich mehr Rückgang, weil wir noch einen höheren Anteil der Gastronomie haben. Also bei uns läuft das 50-50 fast, als 50% Fassbier-Gastronomie und 50% Flaschenbier. Und wir leben auch von der Diskothek, die bei uns im Hause ist, und von anderen Kneipen, die noch nicht wieder richtig offen haben. Das heißt, selbst in dem Moment, wo die Gastronomie aufmachte, sind wir nicht bei unserem 100% Fassbieranteil. Also ich schätze unsere Einbußen eher Richtung 40%.
Das klingt nicht gut. Die Politik überlegt ja jetzt, wie man damit umgeht, auch mit der Eröffnung, und guckt tatsächlich wiederum jetzt auf die Gastronomen und sagt, naja, Restaurantbetreiber, Clubbetreiber, die können ja selbst entscheiden, wen sie reinlassen. Das ist so ein bisschen jetzt, wo die Impfmüdigkeit einsetzt, wird jetzt diskutiert, ob man, wie das der 1. FC Köln zum Beispiel machen wird, nur noch Genesene und Geimpfte reinlässt. Das heißt, diese Entscheidung wird jetzt auf die Schultern der Gastronomen auch zum Teil verlagert oder der Eventbetreiber. Wie seht ihr das?
Ich sehe das tatsächlich sehr kritisch auf der einen Seite, weil ich finde, es ist nicht unsere Aufgabe, dauerhaft die Leute nach sehr persönlichen Daten zu fragen. Wobei ich habe auch schon mal vor einem Jahr gesagt, ich mache das auf gar keinen Fall. Und als es hieß, ihr dürft öffnen, müsst aber kontrollieren, habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall.
Okay, klar.
Da ist einem dann jeder Euro, den man verdienen kann, lieb. Ich finde es schwierig, ne? Es gibt Kinder, es gibt Jugendliche, es gibt Menschen, die können sich einfach nicht impfen lassen aus unterschiedlichsten Gründen, und dann muss ich da in persönlichste Daten eingreifen, warum können sie sich nicht impfen lassen oder sonst irgendwas. Ich finde, die Politik sollte eher dahin gehen und die Probleme, vor denen wir schon vor Wochen, Monaten gesprochen haben, wenn der Impfstoff da ist, müsst ihr gucken, dass ihr den auch an die Leute kriegt. Da haben die sich keine Gedanken drüber gemacht. Und ich finde, das jetzt auf die Gastronomen abzuwälzen, die eigentlich ja schon seit anderthalb Jahren unter dieser Krise leiden, nicht den richtigen Weg. Ich finde, man sollte eher Anreize schaffen, sich impfen zu lassen, besser aufklären. Es gibt einfach immer noch viele, die total skeptisch sind aus Unwissenheit und Fehlinformationen. Wir haben jetzt bei uns im Fede, das spricht ja total für unser Quartier Lateng, eine Aktion gestartet, Peaks gegen Drinks. Da haben die Gastronomen, die monatelang gelitten haben, Gutscheine zur Verfügung gestellt. Und jeder, der sich hat impfen lassen, hat einen 10-Euro-Gutschein bekommen von einem ansässigen Gastronomen und konnte dafür Bier trinken oder Cola oder Wasser trinken gehen. Ich finde das schon schlimm genug, dass wir Gastronomen auf diese Idee kommen müssen, um da irgendwie das attraktiv zu machen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute gekommen sind jetzt deswegen, aber es kamen irgendwie um die 300 Leute und haben sich freitagsabends bei uns im Fede impfen lassen. Und ich finde, die Politik muss einfach viel mehr unternehmen, dass die Leute sich impfen lassen und nicht, dass wir jetzt permanent kontrollieren müssen, weil auch das bedarf wieder Personal. Und wie gesagt, ich finde, es ist auch was einfach sehr Persönliches.
Ich sehe Steffen die ganze Zeit nicken schon. deine Meinung?
Ja, ich stimme dem weitestgehend zu. Für mich ist einfach, man fühlt sich von der Politik so alleingelassen. Es ist halt ein Abwälzen von Verantwortung. Und das ist was, wo man oder wo wir gerne Lösungen hätten, und zwar vernünftige Lösungen. Ich möchte nicht immer derjenige sein, der das entscheiden muss oder etwas entscheiden muss, was eigentlich in der Entscheidungsgewalt der Politiker liegt. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Problematik. Es ging eben ums Aufklären. Das ist, viele Leute fühlen sich jetzt schon in eine Ecke gedrängt, egal ob sie geimpft sind und dann von den Nicht-Geimpften beschimpft werden, weil sie sich irgendein Gift haben spritzen lassen, in Anführungsstrichen. Genauso wie die Ungeimpften, wo es gesagt wird, du machst uns das Leben kaputt, wegen dir dürfen wir nicht mehr auf die Straße. Und ich glaube, da muss man, das ist der erste Ansatz, da einzugreifen, weil das einfach mittlerweile zu einer Stimmung führt, die ich persönlich auch als sehr unangenehm empfinde. Sowohl im Bekannten- als auch Freundeskreis, als auch eben unter Gästen oder sonst wem, dass das einfach mittlerweile ein so bestimmendes Thema ist, dass weil die Politik augenscheinlich keine Lösungen zur Hand hat oder keine Lösungen, die von den Leuten adäquat angenommen werden. Und das ist das, oder was mir extrem fehlt, ist einfach, dass man das Gefühl hat, die Verantwortung wird immer auf den, jetzt in unserem Fall Gastronomen oder auch auf sonstige Wirtschafter abgewälzt. Die machen das schon irgendwie.
Okay, verstanden. Euer Plan ist, im Oktober wieder aufzumachen im Brauhaus. Wie hoch ist die Chance, dass das klappt?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also wir sind guter Dinge. Wir haben von Anfang an, und das haben wir tatsächlich nach dem ersten Lockdown immer beibehalten, positiv nach vorne geguckt, uns immer wieder Dinge überlegt, was wir wie machen können. Wir haben immer gesagt, wir gehen durch diese Krise und werden da gestärkt rauskommen. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Da bleiben wir auch jetzt noch bei. Also ich spreche jetzt mal für mich und ich gehe davon aus, dass ich auch für Anna spreche. Das werden wir machen. Stand jetzt kann ich es ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen. Ich kann es nicht einschätzen, weil auch wir natürlich überlegen müssen, wie gehen wir mit der Situation um? Wie wollen wir das Brauhaus öffnen, unter welchen Auflagen? Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was eben jetzt dann durch die Politik entschieden wird. Wie geht's weiter? Welche Zahlen sind in welcher Art noch relevant? Bleibt es bei der Inzidenz? Wird auf die Hospitalisierung geguckt? Und so weiter und so fort. Davon ist es abhängig und deswegen können wir momentan oder Stand jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig viel dazu sagen. Wir gehen aber davon aus, dass wir am 1.10. das Brauhaus wieder öffnen.
Ja, ich drücke die Daumen. Kommen wir, also jetzt haben wir den Schlenker zum Positiven schon gefunden. 1.10. naht mit der hoffentlichen Eröffnung eures Brauhauses wieder. Kommen wir zum Thema Bier und zu eurem Brauhaus, zur Brauerei Heller. Das ist ja wirklich eine Geschichte, die auch sehr besonders ist für Köln. Anna, du warst die jüngste Geschäftsführerin einer Brauerei und das natürlich nicht, weil du es unbedingt zu dem Zeitpunkt schon übernehmen wolltest mit 25 Jahren, sondern weil dein Vater, der die Brauerei eröffnet hat, gestorben ist, überraschend, im Jahr 2010. Und du bist dann in seine Fußstapfen getreten und alle guckten jetzt, die junge Frau leitet das Brauhaus. Wie hast du das selber empfunden, als du dann plötzlich ran musstest?
Ja, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich bin mit der Gastronomie groß geworden. Also ich habe schon mit 9 Jahren angefangen, immer am Wochenende in der Gastronomie zu arbeiten, habe dann später auch in den Ferien mir da mein Geld verdient, die Ausbildung zur Brauerin und Melzerin gemacht. Das heißt, war im Prinzip alles schon dahin, es hat alles dahin gezeigt, dass ich diesen Betrieb übernehme. Ich habe mir jetzt natürlich nicht vorgestellt, das so früh zu machen, wobei ich auch immer gesagt habe, ich bin dann 25 geworden, als mein Vater gestorben ist. Und ich glaube ja, wenn mein Vater 10 Jahre länger gelebt hätte, wäre mein Vater auch 10 Jahre länger der Chef gewesen und ich wäre an seiner Seite gewesen, aber ich wäre immer nur die Tochter vom Chef gewesen. Ich hätte niemals im Beisein meines Vaters die Rolle der Chefin übernehmen können. Dafür war mein Vater viel zu stark und ich will nicht sagen dominant, das wäre das falsche Wort, aber der war einfach eine Person, die, wenn der den Raum betreten hat, dann haben das alle gemerkt, dass er da war. Er musste noch nicht mal was sagen.
Der war ja Hubert Heller, der war ja im Quartier Lateng, hat er ganz viel angeschoben auch. Er war ja auf der Kyffhäuserstraße Gründer einer Studentenbar, einer legendären. Später hat er das Museum auch aufgemacht, also auch eine Kneipe namens Museum, für alle, die das nicht kennen. Der war stadtbekannt, kann man sagen, ne?
Auf jeden Fall. Es war einer der größten Gastronomen zu seiner Zeit, die Köln hatte. Also es ging weiter über den Altenberger Hof in Nippes, den Tatasaal auf der Kölner Rennbahn, dann der Volksgarten, einer der ersten Kölner Biergärten im klassischen Sinne, wirklich Biergarten zu sein, 1900. 78 hat er den schon aufgemacht.
Mit Tretbootverleih.
Mit Tretbootverleih, damals noch Ruderboote tatsächlich, ja. Aber irgendwann stellte man fest, die Leute können gar nicht mehr richtig rudern, dann waren die Tretboote einfacher. Ja, er war Gastronom mit Leib und Seele, wirklich auch stadtbekannt und ja, er war Mitbegründer des Quartier Latengs, also deshalb hänge ich da wahrscheinlich auch so dran, dass dieses Fede positiv für alle ist. Mhm. Er hat die erste Studentenkneipe aufgemacht in
Wie
Köln.
Hieß die?
Das Hatsch.
Ja. Auf der Küffhäuser Straße.
Auf der Küffhäuser Straße.
Da gab es Erdnüsse immer, ne? In Schalen. Und man konnte die dann wegwerfen, einfach nur die Schalen.
Ja, und die Schalen blieben auch auf dem Fußboden liegen, genau. Ja.
Knisterte dann.
Genau. Und dann gab es das Museum, das gibt es heute noch. Das war damals aber Ecke Küffhäuser Straße, Hochstadenstraße und ist jetzt an den Züppcher Platz. Also, was heißt jetzt? Mittlerweile ist es da, aber auch schon seit 1975, glaube ich. Also, ziemlich lange schon. Und, ja, wir hatten das Deutsche Bierhaus, dann den Rottweiler in der Rohnstraße und dann jetzt das Hellers Brauhaus. Also er hat schon viel gemacht, auch viel geleistet für die Kölner Gastronomie, hatte immer super Ideen, super Konzepte, aber er hatte immer mehr Spaß am Entwickeln der Konzepte als dann wirklich das Führen der Kneipe oder des Restaurants. Also meistens hat er es dann recht zeitnah abgegeben und hat sich irgendwas Neues überlegt.
Und als du dann eintratst als Chefin, du hast mir im Interview schön gesagt, ein Jahr hattest du Schonfrist. So als, und dann kam aber auch, ja, der Rest der Belegschaft war wahrscheinlich fast durchgehend männlich. Und dann haben sie dich auch sozusagen herausgefordert stärker, ne?
Ja, die sind immer noch meistens männlich. Das bringt dieser Beruf so mit sich leider. Auch wenn wir immer wieder versuchen, junge Frauen anzuwerben, ist es trotzdem immer noch sehr männerlastig in der Brauerei. Ja. Genau, also ein Jahr Schonfrist und dann ging es los. Dann haben die mich gefordert und wollten auf einmal Dinge von mir, wo ich erstmal gar keine Ahnung von hatte. Aber machen wir uns nichts vor, so ist das auch bis heute. Also als Chef ist man gefühlt immer gefordert, nur dass wir uns das jetzt aufteilen. Und ich muss auch sagen, es ging lange ums Verwalten des Ganzen. Also wir sind zwar gewachsen in den letzten 10 Jahren und haben uns fast verdoppelt im Ausstoß und im Umsatz, also wirklich positiv, ja, das kann ich jetzt gerade schwer sagen, wo wir liegen. Also wäre Corona nicht gekommen, würden wir jetzt wahrscheinlich so bei 4.500 Hektolitern liegen. Aber das schaffen wir dieses Jahr definitiv nicht. Und letztes Jahr waren wir auch weit davon entfernt. Aber es ist natürlich wenig Eigenes entstanden in den letzten Jahren. Das ja, macht es auch so ein bisschen schade, weil man doch viel verwaltet hat. Mein Vater war auch ein Sparfuchs, muss man sagen. Der hat in vielen Dingen mal sehr viel gespart, was nicht immer positiv ist. Das haben wir auch jetzt oft immer wieder festgestellt. Und dann mussten wir es jetzt doch nochmal richtig machen und Geld in die Hand nehmen. Und so langsam kommen wir in den Bereich, wo wir auch selber mal was entwickeln können und uns Gedanken über neue Konzepte machen können.
Verstehe. Das klingt spannend, können wir gleich drauf kommen, aber mit Verlaub, ihr habt ja doch etliche auch Biersorten und Innovationen gebracht, also so nichts Eigenes, das klingt jetzt ein bisschen das Licht unter den Scheffel gestellt.
Ja, das stimmt, aber also klar, neues Bier zu entwerfen ist spannend, das macht auch total viel Spaß, deshalb ist einer der Gründe, warum wir das auch machen, aber das ist in dem Sinne ja manchmal auch ganz schnell gemacht. Also es ist nichts, wo man unbedingt 1-2 Jahre Planung mit verwendet, sondern Bier, da hat man eine Idee,
ja.
Und dann braut man mal ein und guckt mal, wie es schmeckt und dann verändert man noch was und dann wird man natürlich kreativ und geht auf Namenssuche, bei manchen muss man nicht suchen.
Beim Trinken am besten, ne?
Beim Trinken am besten, immer beim Trinken, das ist ganz wichtig und entscheidend. Und dann entwickelt man mal ein Etikett und dann ist das mal schön oder mal nicht so schön. Im Nachhinein denkt man sich manchmal, oh Gott, was ist uns da durch den Kopf gegangen? Da haben wir zu viel getrunken bei der Idee.
Wenn es auf dem Markt ist, hoffentlich nicht, sondern vorher wird es einkassiert, oder?
Nicht immer.
Okay.
Aber das ist jetzt nichts, eine neue Kneipe zu entwickeln oder in der Brauerei was Großes umzugestalten oder so. Das ist dann schon nochmal ein anderer Schritt.
Habt ihr denn da was in der Pipeline, also neue Gastro?
Nee, eine neue Gastro tatsächlich nicht. Wir sind dabei, die Brauerei sozusagen erstmal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, also das, was tatsächlich in den Jahren davor so ein bisschen versäumt wurde, gerade zu ziehen, gerade was das Betriebswirtschaftliche angeht und vor allen Dingen auch, wir machen ja Bio-Bier, das ist das, was uns im Prinzip auch von den anderen Kölner Brauereien abhebt und wir sind gerade dabei, uns vor allen Dingen dem Thema Nachhaltigkeit sehr intensiv zu widmen. Wir sind dieses Jahr Öko-Profit ausgezeichnet worden hier in Köln. Das heißt, wir haben sozusagen das wirtschaftliche Handeln mit dem nachhaltigen Handeln verbunden. Das war ein ganz, ganz tolles und spannendes Projekt, was wir aufgrund von Corona etwas länger gemacht haben. Normalerweise dauert das in etwa ein Jahr. Jetzt waren es, glaube ich, 1,5 auf 2 Jahre.
Sie sind zertifiziert worden.
Genau.
Die ganzen Prozesse sind untersucht worden.
Genau. Also es ist im Prinzip, sind die verschiedensten Bereiche vom Personal über die Warenwirtschaft, über Strom, Gas, Wasser und so weiter und so fort untersucht worden. Hebel angesetzt worden. Was kann man wie machen? Wo kann man sich verbessern? Ein kleines Beispiel ist unsere Keckanlage. Die wurde zum Beispiel modernisiert, sodass wir das Wasser, was zum Vorwaschen der Fässer genutzt wird, auffangen und wiederverwerten können. Dadurch wird Wasser gespart. Wir haben unser Dach auf dem Büro begrünt. Das haben wir komplett in Eigenregie auch gemacht, also ohne eine Firma. Wir haben es wirklich händisch oben selber begrünt. Dadurch wird natürlich mal für das Thema Biodiversität gesorgt. Das heißt, wir haben ein Dach, auf dem auch Bienen zu sehen sind, auf dem Insekten zu sehen sind. Die eventuell kommen da irgendwann auch mal Kästen hin, um eigenen Honig zu produzieren. Das ist natürlich ein bisschen eine private Spielerei. Und zwar
alles in dieser Rohnstraße, in dieser besagten...
Ja, das ist alles in der Rohnstraße. Auf unserem Bürodach haben wir das gemacht. Und so in diesem Zuge haben wir beispielsweise Wertstoffe und Restmüll getrennt, sodass wir fast restmüllfrei in der Brauerei sind. Nur noch überwiegend Wertstoffe Abfall darf man ja nicht mehr sagen, aber Wertstoffe produzieren, die in die Wertstofftonne gehen. Und das sind so Themen, denen wir uns sehr intensiv widmen. Und viele sagen ja immer, ja, Ökospinner. Man muss sagen, das, was wir da gemacht haben, spart uns tatsächlich einiges an Geld ein und sorgt dafür, dass wir einfach deutlich nachhaltiger arbeiten.
Ja, also ich würde das nicht sagen, Ökospinner. Ich wundere mich eher darüber, dass ihr weiterhin das einzige Bio-Bier oder Bio-Kölsch in Köln seid und dass ihr da nicht schon kopiert worden seid. Das Stichwort Wies, also ihr wart ja die Ersten, die ein Wies gebraut haben. Das war auch euer erstes Bier. Das ist ja jetzt ein Renner auch bei Gaffel zum Beispiel. Fühlt ihr euch da eher geehrt, weil andere das auch machen oder kopiert?
Naja, wenn man es streng genommen sieht, haben wir auch kopiert. Die Küppers Brauerei hatte früher auch schon einen Wies. Und dann haben wir das auch gemacht. Wir haben es aber aus der Not heraus gemacht, weil wir gar keinen Filter hatten in der ersten Stunde.
Das müssen wir vielleicht nochmal kurz erläutern, was das Wies ausmacht.
Genau, also wir haben ja in Köln das bekannte Kölsch. Das ist ein filtriertes, also blankes, obergäriges Bier. Und das Wies ist im Prinzip das Gleiche, nur unfiltriert. Also es ist in trüber Form, in der ursprünglichen Form, so wie es vor 100, 150 Jahren schon in Köln getrunken wurde.
Das ändert auch den Geschmack. Das sieht nicht nur trüb aus, sondern hat dann auch mehr durch Hefe, die noch drin ist oder so, oder?
Auf jeden Fall. Also es sind noch, ist noch Hefe und Eiweiße sind da drin. Also es ist, ich würde es gar nicht sagen, geschmacksintensiver. Das erzählt besser der Steffen. Ich erzähle da immer.
Nee, gar nicht. Also es ist tatsächlich so, dass durch die Trübstoffe, die noch drin sind, ist es einfach etwas vollmundiger. Man hat einen etwas intensiveren Geschmack. Grundsätzlich ist es so, dass alles, was man einem Bier entzieht, sei es Trübstoffe oder auch Alkohol, dafür sorgt, dass der Geschmack sich minimiert. Das ist ähnlich wie Fett Geschmacksträger beim Essen ist. Es sind diese Trübstoffe und auch Alkohol Geschmacksträger beim Bier. Also wenn ich sehr alkoholintensive Biere habe, sind die natürlich viel, viel vollmundiger und geschmacksintensiver als Biere mit wenig Alkohol. Und Gleiches gilt dann in dem Fall auch für die Trübung.
Also wird das nur gefiltert, damit es besser aussieht? Oder was ist der
Hintergrund? Ja, okay. Am Ende des Tages schon. Also es ist natürlich auch eine Geschmackssache, weil Hefe hat natürlich auch einen eigenen Geschmack und wenn die noch viel drin ist. Aber ja, es war irgendwann, glaube ich, so eine PR-Sache auch, Biere blank zu verkaufen. Mittlerweile, wir sind jetzt auch dazu übergegangen, unser Pilz nicht mehr zu filtrieren. Auch unser Pilz gibt es jetzt in der naturtrüben Form, was ich persönlich super finde. Es schmeckt einfach, ja. Das schmeckt echt gut. Das ist echt lecker. Genau, das Wies. Auch im ersten Moment war man schon so ein bisschen, ach, jetzt machen die auch ein Wies. Mal gucken. Aber sagen wir so, es hat uns nicht geschadet.
Nö, würde ich auch sagen. Und ich glaube, es ist wie mit allem, Konkurrenz belebt den Markt. Und man muss natürlich auch sagen, wir sind, und ich glaube deswegen, also für uns ist es immer schön zu sehen, was auch andere Brauereien machen. Wir sind im Vergleich mit den großen Brauereien, egal ob es jetzt eine Gaffel ist oder auch Reisdorf oder Früh, wir sind halt sehr, sehr klein. Das heißt, wir im Prinzip sind wir, ich sage jetzt mal, kein großer Gegner. Und auf der anderen Seite bespielen wir durch das Biobier natürlich auch einen ganz anderen Markt. Wir sind überwiegend ja im Biohandel zu finden. Man findet uns auch auf vielen Bauernhöfen rund um Köln zum Beispiel, wo unser Bier steht. Bis zum Niederrhein auf den ganzen Bauernhöfen findet man unser Bier. sehr selten im Getränkehandel, sehr selten auch im Supermärkten. Da gibt es ein paar natürlich, die das haben. Aber deswegen sind wir uns da eigentlich, sage ich mal, jetzt auch nicht die klassische Konkurrenz.
Die lassen euch also auch in Ruhe, das kann man auch so sagen, oder?
Also wir haben zu niemandem in irgendeiner Art ein schlechtes Verhältnis. Ganz im Gegenteil. Also wir sind beispielsweise mit der Melanie von der Malzmühle sogar gut befreundet und haben keinerlei oder gut bekannt und haben eigentlich keinerlei.
Nö. Ja, Melanie Schwarz, ne?
Genau.
Die machen ja auch, die haben auch, jetzt Stichwort Flaschenform, das ist ja auch, vieles ja auch Marketing beim Bier. Die haben ja im Grunde diese Pulle immer gehabt bei der Malzmühle, die man jetzt als kleine Version findet, 03. Für das Wies zum Beispiel, bei Gaffel. Ihr seid klassisch bei dem Bügelverschluss geblieben. Seid wahrscheinlich auch stolz drauf, obwohl es sehr viel mehr Aufwand bedeutet, ne?
Ja, sehr viel mehr Aufwand. Sehr viel mehr Arbeitsaufwand, sehr viel mehr Geld. Ja, bis dato würde ich sagen, sind wir dabei geblieben.
Da klingt was durch. Da haben wir beim Kronkorken drauf.
Ah, das ist eine ganz schwierige Sache. Nee, kann ich jetzt noch gar nichts zu sagen. Ich will eigentlich, wir sind stetig am Überlegen und am Denken und am Rechnen. Und man befürchtet so ein bisschen innerlich, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo es sich nicht mehr rechnen wird, den Bügel zu machen. Zumal die mittlerweile auch fast alle aus Plastik sind, also aus Kunststoff. Das heißt, der nachhaltige Effekt irgendwie auch nicht mehr so da ist. Und das ist tatsächlich das, wo ein Hauptaugenmerk von uns mittlerweile drauf liegt. Also wir hinterfragen natürlich jeden Prozess bei uns in der Firma aufs Wirtschaftliche, also lohnt sich das finanziell. Aber tatsächlich der zweite Schritt ist, wie sieht es mit der Umwelt aus und mit unserer Umweltbilanz. Und gerade mit zwei kleinen Kindern ist man da vielleicht auch nochmal mehr hinterher. Was ist in 30 Jahren, wenn die Tochter oder der Sohn das Unternehmen übernehmen? Ja, wie kann man da hinarbeiten? Und deshalb wird auch jeder Prozess bei uns wirklich regelmäßigst untersucht dahingehend, ist das nachhaltig, was wir da machen oder nicht? Und es kann passieren, dass irgendwann wir zum Entschluss kommen, nee, das sieht zwar schön aus und ist auch unser Markenzeichen, aber am Ende des Tages würden wir mit einer anderen Flasche, einem anderen Verschluss oder auch gar kein Flaschenbier mehr einfach einen viel besseren Dienst der Umwelt tun. Und man muss sagen, man belächelt das so ein bisschen mit den Wertstoffen und dem Müll. Ich bin bei uns die Müllbeauftragte. Ich bin da echt pingelig. Bei mir wird jede Mülltonne, wenn ich dran vorbeigehe, dann schiele ich da immer so seitlich rein. Und wenn da was drin ist, was da nicht reingehört, dann belächeln mich schon alle und sagen, die Chefin kommt, ist alles richtig im Müll. Und ich mache wirklich die Mülltonnen auf und gucke, ob da alles richtig sortiert wurde. Weil es bringt alles nichts, wenn man das nach außen trägt, aber es dann nicht selber lebt.
Ja. In einem sehr schönen Interview im Deutschlandfunk, Nova, hattest du mal erwähnt, dass du selber an manchen Tagen noch die Flaschen öffnest. Also die müssen ja, wenn die zurückkommen, leer. Viele Leute machen dann diese Schnappverschlüsse wieder zu, aber ihr müsst sie ja wieder öffnen, von Hand. Ist das immer noch Teil deiner Tätigkeit als Geschäftsführerin, dass du die Bügelverschlüsse öffnest?
Leider ja. Also gerade in den letzten anderthalb Jahren mussten wir jeden Euro dreimal umdrehen und da war es wirklich so, dass ich wieder in der Brauerei bei den Flaschenabfüllungen mitgearbeitet habe. Steffen ist tatsächlich LKW gefahren und hat die Flaschen von A nach B transportiert. Also da waren wir wieder richtig viel im Prozess, also im Arbeitsprozess mit drin. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass eigentlich, wenn es normal läuft, dass das nicht mehr zu meinen Kernaufgaben gehört, weil wir haben eigentlich doch auch andere Aufgaben.
Die Aufgaben habt ihr euch ja interessant aufgeteilt. Also es ist quasi der Rollenwechsel. Ihr habt schon erwähnt, zwei Kinder, kleine Kinder, 3 und 6, glaube ich, im Augenblick. Und Steffen, als du deine Karriere als Sportjournalist geopfert hast, sage ich mal, um Biersommelier zu werden, war das ja ein ganz bewusster Schritt, der eben auch die Familie im Hinterkopf hatte. Kannst du das mal erläutern, bitte?
Ja, das war tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, wir haben uns kennengelernt tatsächlich schon. Also ich kannte die Brauerei und auch den Betrieb schon vorher. Ich habe als Sportstudent damals im Biergarten und im Brauhaus angefangen zu kellnern. Da haben wir uns auch kennengelernt. Da haben wir uns dann also wirklich nur gesehen und haben uns dann nach einiger Zeit wieder getroffen. Wie das Ganze sich dann so ergeben hat, haben wir irgendwann geheiratet. Dann kam das erste Kind und ich habe vorher als Sportjournalist gearbeitet. Und im Zuge der Elternzeit, ich habe mich sehr bewusst für 7 Monate Elternzeit entschieden, einfach um Zeit mit dem Kind zu verbringen. Man wusste ja nicht, was passiert, wie geht das so. Und die Grundidee war, wenn wir ein Kind haben, da ist eine Firma, also muss die Anna arbeiten. Das heißt, ich bleibe erstmal zu Hause, damit die Anna sozusagen die Firma weiterleiten kann. Und im Zuge dessen haben wir festgestellt, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn man sich das aufteilen kann. Dann haben nämlich beide Zeit fürs Kind und beide können auch in der Firma arbeiten. Das war am Anfang nicht ganz einfach. Man kann sich vorstellen, dass der ehemalige Kellner, Mann der Chefin, auch wenn er, als ich dann ins Unternehmen reingekommen bin, also ich habe vorher schon die Pressearbeit für die Brauerei gemacht, aber bin dann eben fest mit eingestiegen. Naja, es war bei den Mitarbeitern erstmal nicht so positiv gesehen, weil alle gedacht haben, na toll, jetzt kommt da noch einer, der uns sagen will, was wir machen. Und im Zuge dessen ist dann eben auch der Biersommelier entstanden. Ich habe lange, lange überlegt, was kann ich machen, um mich zumindest im Kernbereich so fortzubilden, dass ich mit den Mitarbeitern reden kann, dass sie auch merken, der hat eine Ahnung und eine Idee von dem, was er da tut und nicht, da sitzt der Mann von der Frau und der möchte uns jetzt erzählen, was hier mit dem Bier los ist. Und so kam es dann eben zu dem Biersommelier, weil ich gesagt habe, ich möchte mir eben diese zumindest die Kerneigenschaften aneignen. Es war kurz sogar mal die Überlegung, eine Ausbildung zu machen zum Brauer und Melzer. Da haben wir uns dann beide dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das würde auch einfach im personellen Gefüge nicht wirklich gut funktionieren, wenn der Mann der Chefin jetzt auf einmal da unten eine Ausbildung macht. Das sorgt dann ja auch dafür, dass man doch, auch wenn es unbewusst oder ungewollt ist, eine Art der Sonderbehandlung bekommt. Und so kam es dann eben zu dem Biersommelier und meinem Einstieg in die Brauerei.
Entschuldigung,
ja, also gern.
Biersommelier, du bist nicht der Braumeister, das ist ja nochmal jemand anders. Der Biersommelier kann gut schmecken oder abschmecken. Oder kann das, ist das ein Ausbildungsberuf? Kann jeder das machen oder ist es auch ein gewisses Talent, das man mitbringen muss, nämlich eine feine Nase, feine Zunge?
Also in erster Linie muss man sehr gerne Bier trinken. Das ist das größte Talent, was man mitbringen muss. Das kann jeder machen tatsächlich. Es ist eine Fortbildung. Ich habe sie gemacht bei Dömens, der Brauerakademie bei München. Und das war eine 14-tägige Fortbildung. In der ersten Zeit ging es vor allen Dingen auch um ja solche Kerngebiete wie Chemie, was für Inhaltsstoffe habe ich, wie wird gebraut, wie sehen eigentlich Braukessel aus, was für eine Technik steckt dahinter, wie werden Leitungen gereinigt. Also im Prinzip ein Abriss von allem, was man so ein bisschen in dem Bereich braucht. Und in der zweiten Woche ging es dann tatsächlich darum, welches Essen kann man zu welchem Bier servieren, welche Glasform passt zu welchem Bier, wie schmecke und rieche ich Bier. Und da muss man sagen, ist sicherlich, ich weiß es nicht, ob es Menschen gibt, die besonders gut riechen. Es ist Übungssache. Also wenn man sich bestimmte Gerüche einprägt, zum Beispiel durch Riechen an Gewürzen, dann wird man die auch im Bier wiedererkennen. Und so kann man halt, sage ich mal, ein bisschen üben. Und man muss natürlich tatsächlich trinken. Das ist wichtig, um ja das Bier zu schmecken. Und das macht auch besonders viel Spaß.
Ja, ich weiß ja auch von Anna, du trinkst auch gerne Bier, aber Stichwort Karneval, da hältst du dich komplett zurück. Oder das war jedenfalls Stand vor ein paar Jahren.
Das ist auch immer noch so.
Du als Roter Funk kannst natürlich dich nicht zurückhalten und willst das wahrscheinlich auch nicht. Es gibt eine schöne Frage von Bernd Imgrund an dich damals. Nach wie viel Bier wirst du müde, Anna? Wie hat sich die Zahl da inzwischen verändert?
Oh, nicht zum Positiven. Schnell. Aber ich bin mit zwei Kindern sowieso immer müde eigentlich. 6, 7 wahrscheinlich.
Und bei dir?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen.
Das dauert beim Steffen, das dauert.
Das müssen andere beurteilen, ja?
Das müssen andere beurteilen, es dauert. Also ich glaube, das ist ein bisschen, es ist immer tagesformabhängig. Wenn man eh schon nicht gut drauf ist, dann wird man schneller müde. Und ansonsten geht, auf gut Deutsch gesagt, auch ein bisschen mehr. Aber so richtig, also ich wüsste es jetzt nicht auf das Glas zu sagen.
Habt ihr euch eigentlich mal mit dem Thema alkoholfreies Bier beschäftigt? Das wäre ja naheliegend jetzt als Eltern. Und ich habe auch schon gehört von Leuten, die zum Beispiel die Trinkhalle in Bochum, die sagen auch, das ist, also die machen ganz viel Craft-Biere, muss man dazu sagen, und die sagen, dass der eigentliche Wettbewerb jetzt spielt sich im alkoholfreien Segment ab. Also auch die ganzen Craft-Bier-Experten geben sich viel Mühe, da was Gutschmeckendes hinzubekommen. Hat sich ein bisschen verlagert und ihr habt noch nichts auf dem Segment, ne?
Nee, ich habe ja auch jahrelang behauptet, sowas mache ich nicht. Ich bin ja gelernte Brauer und Mälzerin und da ist es ja, also dieser ganze Brauprozess ist ja dahin ausgelegt, ein leckeres Bier mit Alkohol herzustellen. Und das ist ja eine Schande, den Alkohol danach wieder rauszuholen. Mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders. Wir haben vor ein paar Jahren ein leichtes Weizen auf den Markt gebracht. Das hat 2,8% Alkohol. Das ist ein gutes Weizen. Es schmeckt ein bisschen fruchtiger, ist nochmal ein anderer Hopfen auch mit drin. Das kann man auch mal gut in der Mittagspause trinken, ohne danach direkt so einen Touch zu haben. Ja, wir sind da dran. Es ist aber nicht so einfach. Wir sind eine wirklich kleine Brauerei. Wir sind total eingeschränkt, was den Platz angeht. Also wir sind ja wirklich auf der Rundstraße im Hinterhaus, doppelt unterkellert. Da stehen aber Tanks und es ist alles sehr eng bei uns. Und für diese Anlagen braucht man einfach Platz, wenn man den Alkohol später aus dem Bier wieder rausziehen möchte. Es gibt auch das Verfahren, dass erst gar kein Alkohol entsteht bei der Gärung. Aber da muss ich ehrlich sagen, dann schmecken mir die Biere einfach nicht so gut. Dann hat es wenig von Bier, sondern eher was von Fanta. Und dann denke ich mir so, naja, dann kann ich auch eine Fanta trinken. So, das ist so meine Meinung dazu.
Hast du gesagt, irgendwie, ich fasse zusammen, Bier muss auch bimmeln irgendwie. Aber das ist jetzt aufs Reinheitsgebot bezogen, warst du ja auch mal eine Kritikerin des Ganzen, dass da doch sehr ängstlich dran festgehalten wird, dass man sich nicht traut, etwas zu experimentieren. Da klangst du doch eigentlich gewillt, auch viel mehr auszuprobieren mit anderen Gewürzen zum Beispiel, außer den vier Grundzutaten, die es ja nur
sein dürfen. Auf jeden Fall. Also das bin ich auch immer noch. Zumal das Reinheitsgebot ja selbst von Bundesland zu Bundesland in Deutschland anders ausgelegt ist. Also Nordrhein-Westfalen ist also sogar ziemlich locker. Wir sind da noch ein bisschen strenger als Biobrauerei dran gebunden, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Das steht auch noch aus. Also ich möchte das nicht ausschließen, dass wir irgendwann Getränke machen, die vielleicht mit anderen Dingen gewürzt sind als mit Hopfen. Aber trotzdem geht es ja um den Geschmack. Und wenn ich tatsächlich einem Bier wenn da gar kein Alkohol erst produziert wird, dann ist es einfach sehr süß. Und ich bin schon eine Verfechterin des eher herberen Bieres oder dass man den Hopfen schon auch schmecken darf. Und Alkohol trägt einfach mit an Geschmack. Und ich finde, bevor wir ein schlechtes alkoholfreies Bier auf den Markt bringen, bringen wir lieber gar keins auf den Markt. So. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann in der Lage sind, ein gutes alkoholfreies Bier auf den Markt zu bringen. Aber ja, das steht noch aus. Noch wären wir nicht in der Lage dazu.
Das ist auch deine Meinung dazu, ja?
Ja, ich glaube, das ist, also man muss sagen, wir hatten in den letzten Jahren tatsächlich einfach auch einen anderen Fokus, als ein alkoholfreies Bier auf den Markt zu bringen. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass das ein Markt ist, der sehr große Zukunftschancen hat. Also gerade im Bereich Bio, wenn man, da gibt's Statistiken, wenn man sich die anguckt, die ersten 3 Biere, die in Biomärkten verkauft werden, also wenn man von einer Skala von 1 bis 10, von den ersten 10 Bieren, von den 10 Bieren sind die ersten 3 Biere alkoholfrei. Also es ist ein Trend, der definitiv da ist und auch, glaube ich, nicht zu stoppen ist. Die Leute sind, oder die Menschheit wird gesundheitsbewusster, zumindest ein Teil der Leute, und das ist sehr nachgefragt, aber ich stimme dem tatsächlich zu. Also ich habe viele Biere durchprobiert, auch alkoholfreie Biere. Und es gibt auch ganz viele wirklich sehr leckere alkoholfreie Craft-Biere. Da denke ich, wenn ich an so ein IPA denke, was normalerweise sehr stark gehopft ist, fruchtig. Aber auch die haben oft einfach einen sehr, sehr süßen Touch. Da würde ich auch zustimmen und sagen, wenn wir irgendwann die Möglichkeit haben, wirklich ein gutes alkoholfreies Bier zu machen, sind wir auf jeden Fall dabei.
Ja. Aber ihr seid ja eine Hausbrauerei. Das heißt, es spielt sich alles dort auf der Rohnstraße ab. Und das soll auch so bleiben. Ihr erwägt nicht, irgendwo extern etwas aufzustellen, einen Kessel sozusagen.
Ich fürchte, dafür müssen wir im Lotto gewinnen, um das zu machen. Okay. Man muss sich ja vorstellen, Kölsch muss ja in Köln produziert sein. Das heißt, man braucht ja erstmal ein Grundstück, was innerhalb der Kölner Stadtgrenzen liegt, was man kaufen muss. Allein daran würde es schon scheitern. Und dann muss man noch eine neue Brauerei bauen. Also Stand jetzt und schon gar nicht nach den letzten 1,5 Jahren sehe ich das nicht, nee. Und warum auch? Wir fühlen uns ja auch wohl in der Rundstraße. Und es ist für das, was wir haben, wir können da alle mehr oder weniger gut von leben. Es ist, wir haben definitiv Potenzial, also wir können auch noch ein bisschen mehr machen. Aber dass wir jetzt wirklich komplett groß expandieren, steht zumindest in naher Zukunft nicht an.
Ja, es sind ja wenige Brauereien, die das überhaupt noch machen am Stamm. Standort, das ist eben die Malzmühle, die das dort noch macht, aber auch aus allen Nähten platzte vor Corona. Viele andere sind einfach schon draußen. Ne?
Ja, und man muss vielleicht dazu sagen, ich glaube, das ist auch das, was den Charme der Brauerei bei uns ausmacht. Man hat die Möglichkeit, wir bieten Führungen und Biertastings an, sich die Brauerei anzugucken. Die Führung machen entweder Anna oder ich. Das heißt, man hat die Möglichkeit, den Chef bei der Führung kennenzulernen. Man trinkt ein Bier da gemeinsam. Man guckt sich alle Maschinen an. Man guckt sich die Kessel an, die Gärtanks. Oder man geht tatsächlich zu einem Biertasting. Und ich glaube, das ist so das für uns das Besondere und auch für die Besucher oder die Gäste das Besondere, dass wir eine sehr familiäre, sehr personennahe Brauerei sind. Wenn man im Brauhaus sitzt, sieht man zum Beispiel tatsächlich auch im Hof die Kessel. Also die sind dann nochmal hinter einer Scheibe, aber man sieht die Kessel. Und ich glaube, das macht es besonders. Es würde viel vom Charme verloren gehen, wenn man jetzt, ich sag mal, alles abreißen und woanders neu aufbauen würde. Wirtschaftlich würde das im Zweifel vielleicht sogar Sinn machen, aber auch dann nur, wenn man Flaschenformat und umstellt, wenn man auf Kronkorken umstellt. Also es wäre ein Riesenprozess, der momentan tatsächlich einfach so nicht in Frage kommt. Und ich glaube, es macht einfach wirklich diesen Charme, dass man nah bei den Leuten ist. Wenn man zu uns auf den Hof kommt beim Außerhausverkauf, dann kann es halt sein, dass da gerade abgefüllt wird und dass der Braumeister einen nach oben ins Büro begleitet und solche Dinge. Ich glaube, das ist schon was, was es ja dann doch besonders macht.
Ja. Also das ist auch alles Handwerk bei euch, die Malzsäcke, die werden dann noch von Hand reingehievt in die Bottiche und so weiter. Das ist anders als in der Großbrauerei, die genannten Gaffelfrüh, Reisdorf, die können das ja gar nicht mehr leisten auf die Art. Wäre auch nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll natürlich.
Nein, definitiv nicht, nein. Also da muss man schon sagen, das ist auch vollkommen legitim und man darf auch nicht vergessen, das sind alles hochwertig produzierte, sehr gute Biere. Auch wenn immer alle sagen, Industriebiere wären ja dann schlecht, das wären irgendwie Fernsehbiere und so weiter und so fort. Rein handwerklich und auch wenn es von dann via Computersteuerung ist, sind das alles gute Biere, die kann man alle wunderbar trinken. Ich glaube, das muss man einfach mal jetzt aus der Warte des Biersommeliers sagen, dass, weil ja immer viel darüber gelästert wird. Und wenn man einfach bei einem bestimmten Volumen angekommen ist, dann kann man rein wirtschaftlich nicht mehr sich an den Bottich stellen und die Malzsäcke selber da reinkippen. Das funktioniert dann nicht mehr.
Ein Thema kann ich euch nicht ersparen, das ist Altbier. Ein großes Experiment, das dann tatsächlich dafür sorgte, dass ihr sogar auf der Titelseite des Express, glaube ich, gelandet seid, weil ihr als erste Kölner Brauerei Altbier gebraut habt. Wann war es? 2015, 16? Oder sogar etwas
früher?
2013. Da, da seid ihr auf die Idee gekommen, das war auch mit deine Idee, Anna, oder du hast mit dran mitgewirkt, das zu machen. Könnt ihr das nochmal erzählen? Das gibt es inzwischen nicht mehr, also das ist vom Markt. Vielleicht könnt ihr mal diese Geschichte des misslungenen Versuchs einmal schildern, bitte.
Na, als misslungen würde ich den Versuch jetzt nicht.
Steffen, du.
Der lacht kämpfst, schon neben mir.
Der lacht schon, sorry.
Naja, also zur Geschichte muss man sagen, dass es früher tatsächlich üblich war, dass in Köln auch Altbier gebraut wurde. Ganz früher. Also nicht vor 50, 60, 70 Jahren. Das kam dann erst tatsächlich mit der Kölsch-Konvention, dass das Altbier so ein bisschen aus dem Kölner Stadtgeschehen rausgetrieben wurde und die Düsseldorfer das so ein bisschen für sich vereinnahmt haben. Das war vorher nicht so. Ich weiß, dass in vielen Gastronomiebetrieben meines Vaters, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, auch Altbier ausgeschenkt wurde. Ich bin früher tatsächlich immer mit meiner Familie nach Düsseldorf zur Düsseldorfer Kirmes gefahren und da war es selbstverständlich, dass wir da auch Altbier trinken. Das heißt, ich kann diese Fehde aus meiner Erfahrung gar nicht so nachempfinden, Kölsch versus Alt oder wie auch immer. Ich verstehe das im Fußball, Köln, Düsseldorf und auch im Eishockey bin ich da eine große Verfechterin von. Aber ja, ich habe immer ganz gerne mal ein Altbier getrunken. Und es war tatsächlich so, dass unser alter Vertriebler aus Düsseldorf kam und gesagt hat, Mensch, es gibt noch kein dunkles Bio-Altbier. Also am Ende war es total naheliegend für uns, dann machen wir das doch. Es gab ein helles Altbier von der Biobrauerei, das gibt es auch immer noch. Beim Altbier ist ja gar nicht festgelegt, dass das hell oder dunkel sein soll. Und dann haben wir gesagt, na, wenn es noch kein dunkles gibt, dann machen wir das. Unsere Mitarbeiter waren da nicht sehr begeistert von, muss man auch ehrlicherweise sagen. Wir haben dann große Altverköstigungen bei uns gemacht, Blindverköstigungen. Und also wir haben uns da richtig Arbeit mitgemacht, viel Altbier getrunken in der Zeit. Und ja, haben uns dann so ein bisschen überlegt, wie unseres schmecken soll und haben das dann mal gemacht. Und wir haben uns natürlich auch gespart, das Hellers Dunkel zu nennen oder so, sondern natürlich war das eine leichte Provokation auch. Wir nennen das schon Altbier, also ein Altbier aus Köln.
Also unter Marketing-Gesichtspunkten erstmal alles richtig gemacht wahrscheinlich?
Auf jeden Fall. Ich glaube, also heute noch ja, ist das immer noch ein großes Thema, dass wir das mal hatten. Es ist noch gar nicht überall angekommen, dass es das nicht mehr gibt. Das hat uns in viel Presse gebracht, in große Medien, in überregionale Medien, in die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Bis hin zu Washington Post haben wir mal ein Interview zugegeben zu dem Altbier. Ja. Ja, und allein aus den Gesichtspunkten hat sich dieser Versuch vollends gelohnt. So, und dass das am Ende nicht zu 100% so viel getrunken wurde, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben, das ist natürlich irgendwie schade gewesen. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, wenn Corona nicht gekommen wäre, hätten wir es wahrscheinlich noch im Programm. Wir mussten aber gerade im ersten Lockdown einfach ganz krass rechnen und gucken, wie kommen wir hier drüber. Es gab keine Überbrückungshilfe, nichts. Und dann war irgendwann der Punkt, brauen wir ein, investieren wir. Wir wissen nicht wann, wie, wo es getrunken wird. Das sind einfach Risiken, die man dann eingeht. Und da haben wir gesagt, nee, komm, von irgendwas müssen wir uns jetzt trennen. Und dann war das irgendwie dann doch das Naheliegendste. Da musste das Altbier wieder weichen. Ich will auch gar nicht sagen, dass wir es nicht irgendwann vielleicht wieder machen. Ne? Dann vielleicht mit weniger Tamtam, aber weil die Nachfrage ist schon immer mal wieder da. Mensch, warum gibt es das nicht mehr? Und auch gerade im Biergarten oder ich könnte mir auch vorstellen, im Brauhaus. Es gibt einfach Liebhaber, die lieber ein dunkles Bier trinken, stärkeres Bier als ein Kölsch. Und auch die muss man ja bedienen irgendwie. Hm.
Ihr habt also jetzt Wies, ihr habt Kölsch, das Pilz, ne? Also das Naturtrübe und Weizen und noch Bockbiere. Das ist so die Palette. Ich glaube, 7 Sorten habt ihr also inzwischen. Was ist euer persönliches Lieblingsbier?
Also mein persönliches Lieblingsbier ist neben dem Kölsch natürlich, was Heimatbier ist, der Maibock. Ich finde, das ist ein ganz tolles, ganz spannendes Bier. Ist ein sehr süffig und ich finde es ganz, ganz tolles, großartiges Bier. Es kommt immer zum Frühjahr, wie der Name schon sagt. Wir haben im Winter dann noch einen Winterbock. Aber der Maibock ist so mein persönlicher Favorit neben dem Kölsch.
Ich sage eigentlich immer das Wies. Aber jetzt waren wir letztens im Biergarten und da habe ich wieder das leichte Weizen getrunken und das schmeckt mir auch so gut. Also eigentlich möchte ich mich gar nicht so richtig entscheiden müssen.
Mhm, okay. Und ihr habt es schon angedeutet, eure Kinder kommen natürlich in Frage, die Brauerei in dritte Generation vielleicht mal zu führen. Wie wollt ihr sie an das Bier heranführen, an das Thema und ab welchem Alter?
Also ich sag mal so, die Kinder sind tatsächlich schon, werden ja durchaus immer damit konfrontiert. Also wenn irgendwer von uns ins Büro geht, dann sitzt der Kleine immer da und sagt, gehst du in die Brauerei? Also die kriegen das schon sehr intensiv mit und ich glaube, das wird sich letztendlich irgendwie ergeben. Also und man muss natürlich auch sagen, vielleicht wollen sie es auch gar nicht. Das kann ja auch sein. Ne? Also wir werden da sicherlich nicht den Druck aufbauen, dass wir sagen, du musst. Es wäre schön, wenn einer von beiden, vielleicht ja auch beide gemeinsam, man weiß es nicht, sagen, wir würden das gerne weiterführen. Und unser Ziel ist erstmal vor allen Dingen, dass wir dahin kommen, dass sie das mit ruhigem Schlaf weiterführen können.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Anna Heller und Steffen Potratzeller, für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Wirtschaft Köln am Platz.
Nun, ich hoffe, diese unverstellten Einblicke in die Biobrauerei Heller haben Ihnen ebenso gefallen wie mir. Wenn die Chefs in der Krise in der Produktion aushelfen oder den LKW fahren und beim Thema Umweltschutz echte Taten sprechen lassen, dann hat man es ganz oft mit inhabergeführtem Mittelstand zu tun. In der kommenden Woche nimmt Sie mein Kollege Manuel Heckel in eine ganz andere Sphäre mit, in die Welt des großen Geldes. Sein Gast ist der private Vermögensverwalter Wolfgang Sawatzki, Chef der Salytic Invest. Der Kölner verspricht wohlhabenden Kunden, ihr Vermögen zu erhalten und natürlich nach Kräften zu mehren. Wie das geht in Zeiten der Negativzinsen, seien Sie gespannt. Ihre Kommentare und Anregungen sind hochwillkommen. Schreiben Sie uns unter podcast@rotonda.de oder auch gerne auf der LinkedIn-Seite des Rotonda Business Club. Mein Name ist Stefan Merks, machen Sie es gut und bis bald.